Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen. Tonspurwissen ist wieder da und ich bin auch wieder da. Mein Name ist Ursula Weidenfeld.
Generative KI wird meiner Meinung nach immer halluzinieren. Man kann natürlich versuchen, ihr das beizubringen, das weniger zu machen. Also die neuen Versionen von ChatGPT zum Beispiel, da wurden schon versucht, viele dieser Fehler so ein bisschen abzutrainieren. Aber komplett vermeiden lässt sich das nicht, weil es eben, glaube ich, inhärent in diesem Modell der statistischen Analyse verbunden ist.
Was kann die künstliche Intelligenz heute schon leisten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Sören Auer.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, das ist heute der zweite Teil unserer Miniserie zur künstlichen Intelligenz. Letzte Woche hatten wir ja schon die Geschichte der Maschinenintelligenz und heute reden wir über die Gegenwart und über die Zukunft der KI. Da finden wir natürlich besonders interessant, was Sie darüber denken. Schreiben Sie uns doch einfach mal tonspur@rheinische-post.de und geben Sie uns ein Like oder ein paar Sterne. Dankeschön. Ist es nur ein Hype oder macht die künstliche Intelligenz im Augenblick wirklich riesige Fortschritte, dass wir vielleicht sogar schon von einem Durchbruch sprechen können? Was kann die KI schon und was wird sie in Zukunft können? Wie sieht die neue Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine aus? Gibt es überhaupt eine? Und wer wird besonders profitieren, wenn die KI abhebt? Und für wen ist die Entwicklung möglicherweise ziemlich riskant? Darüber rede ich heute mit Sören Auer. Der ist einer der profiliertesten KI-Forscher in Deutschland und mit seinem Team am Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften, Technische Informationsbibliothek Hannover, entwickelt er sogar selbst eine künstliche Intelligenz, nämlich für Wissenschaftsdaten. Hallo Herr Auer, wie schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo.
Herr Auer, wir wollen heute über künstliche Intelligenz sprechen. Was ist das eigentlich?
Ja, künstliche Intelligenz zielt darauf ab, Maschinen, also Computern beizubringen, ähnlich wie wir Menschen zu reagieren, also intelligente Entscheidungen zu treffen, Schlüsse zu ziehen. Beispiel könnte zum Beispiel sein, Schach zu spielen oder auch ein Auto zu fahren, also autonomes Fahren, während das erste wir schon gelöst haben. Also im Schachspielen sind Computer uns mittlerweile haushoch überlegen, schaffen Computer intelligente Autos, autonom fahrende Autos es heute noch nicht, sich ähnlich wie Menschen im Straßenverkehr zu bewegen oder nur teilweise.
Kann man denn sagen, warum Computer das nicht können? Also was unterscheidet die von menschlicher Intelligenz?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, zum Teil liegt das vielleicht an der Rechenleistung, die notwendig ist. Also es sind doch enorme Mengen von Daten, die verarbeitet werden können. Offensichtlich hat unser menschliches Gehirn natürlich auch Möglichkeiten, bestimmte Informationen effizienter zu verarbeiten. Und wir haben eine ganze Menge Eigenschaften, Empathie, Intuition, die es uns eben erlaubt, auch unabhängig allein von nur der Verarbeitung von Mustern oder Daten zu reagieren. Also da gibt es schon einige Unterschiede auch.
Wie lernt denn künstliche Intelligenz? Also was ist das? Was ist der Mechanismus dahinter?
Der Mechanismus bei künstlicher Intelligenz ist eigentlich das Erkennen von Mustern in großen Mengen von Daten. Dass man also Millionen von Bildern zum Beispiel analysiert und dann auf Basis der Analyse bestimmte Objekte in Bildern erkennt, was eben zum Beispiel eine Grundvoraussetzung auch für autonomes Fahren ist. Beim autonomen Fahren kommt eben hinzu, dass es eine Vielzahl von verschiedenen auch Eindrücken sind, bildliche Eindrücke, man muss die Sensordaten vom Fahrzeug verarbeiten, man muss auch mit Umweltbedingungen, Sonneneinstrahlung, Regen und so weiter umgehen. Also das sind eben sehr komplexe Szenarien, weshalb es das besonders anspruchsvoll und herausfordernd macht.
Das würde heißen, dass autonomes Fahren nur dann 100%ig sicher wäre, wenn es keine neue Situation mehr gäbe, zu der es noch kein Bild gäbe?
Zum Teil ja, aber es ist natürlich so, dass künstliche Intelligenz mittlerweile auch unvorhergesehene Situationen auch und neue Informationen auf eine neue Weise zusammenstellen können. Also es muss nicht exakt dieselbe Situation schon mal da gewesen sein, aber es muss natürlich gelernt haben. Und es gibt natürlich auch Situationen, dass zum Beispiel bestimmte Straßenschilder oder wir hatten auch den Fall, als ein autonomes Fahrzeug von einem Anhänger den verwechselt hat mit einem Straßenschild. Also das sind alles so Situationen, die eben KI auch durcheinander bringen kann, wo es relativ schwierig ist, weil die durch das Zusammenspiel der verschiedenen Sensoren man dann eben schauen muss, was sind die richtigen Informationen und wo sind Fehler.
Also KI lernt durch Daten, die schon da sind und kombiniert die dann zu neuen Daten. Wer gibt der KI denn die Daten? Wer sucht die aus?
Das ist eine ganz wichtige Herausforderung natürlich. Also die suchen wir Menschen aus. Mittlerweile kann KI sich natürlich auch selbst Daten suchen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir da in den Daten teilweise Bias, also bestimmte Verzerrungen der Realität haben, die es dann natürlich auch in das Training der künstlichen Intelligenz schaffen und dadurch die künstliche Intelligenz entsprechend auch verzerrte Entscheidungen dann trifft.
Das heißt, dass künstliche Intelligenz, oder man sagt ja, dass die frauenfeindlich und rassistisch sei.
Ja, wenn wir viele solche Trainingsdaten aus dem Internet zum Beispiel ungefiltert dann in die künstliche Intelligenz einfüttern, dann wird sowas eben auch repliziert und tritt dann auch auf bei den Reaktionen der KI, richtig.
Und wie verhindert man das?
Indem man versucht, solche Dinge von vornherein eben rauszufiltern aus den Trainingsdaten, die Trainingsdaten zu kuratieren, das ist eine ganz, ganz wichtige Herausforderung, weil man eben enorme Mengen an Trainingsdaten braucht. Teilweise werden heute generative Sprachmodelle, zum Beispiel generative KI, mit dem gesamten Daten, Texten, die im Internet verfügbar sind, trainiert. Und da findet sich natürlich auch sehr, sehr viel zweifelhafte Informationen. Und das rauszufiltern, das ist eine große Herausforderung.
Warum reden wir eigentlich jetzt so intensiv wieder über künstliche Intelligenz? Man hat ja so den Eindruck, im Augenblick ist da ganz, ganz viel Musik im Thema. Da finden irrsinnige Entwicklungen statt. Ist das nur ein Eindruck oder ist das tatsächlich so?
Ist tatsächlich so. Ich denke, das hat sich durch die Fortschritte der generativen KI in den letzten 2-3 Jahren entwickelt, wo eben große Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT von OpenAI gezeigt haben, was möglich ist, die heute in vielen Bereichen uns Menschen ebenbürtig sind, teilweise auch überlegen. Es gibt auch so einen berühmten Test, wie man eine KI von einer menschlichen Intelligenz unterscheiden kann, Turing-Test, in dem man so eine Art intelligenten Chatbot hat, mit dem man chatten kann. Und wenn man nicht unterscheiden kann, ob man mit einem anderen Menschen oder mit einer künstlichen Intelligenz chattet, dann hat die KI den Turing-Test bestanden. Und diese neuen großen Sprachmodelle sind da schon sehr, sehr nah dran oder teilweise haben sie das schon erfüllt und können da im Prinzip mit uns mithalten, insbesondere bei Dingen wie Übersetzung von Texten in verschiedene Sprachen, Zusammenfassung, Synthetisieren von Texten, generieren auch von teilweise neuen Ideen aus bestehenden Informationen. Also das ist doch sehr beeindruckend und hat mittlerweile, glaube ich, jeden überzeugt, dass da was Neues, Interessantes entstanden ist. Mittlerweile setzen das ja auch schon meine Kinder zum Beispiel ein, um manchmal ihre Hausaufgaben zu überprüfen oder Unterstützung zu bekommen. Ja.
Da heißt es denn, dass künstliche Intelligenz eben wirklich in einem neuen Zeitalter ist, heißt es auch, dass es ein amerikanisches und ein chinesisches Zeitalter sein wird? Oder hat Europa auch gute künstliche Intelligenz?
Auf alle Fälle. Ich denke, wir haben auch sehr gute Chancen, in Europa da mitzuhalten. Also wir haben eine sehr, sehr gute Wissenschaftslandschaft. Wir haben natürlich nicht so die großen Digitalkonzerne wie die USA. Aber was wir zum Beispiel auch haben, ist eine gute Open-Source-Szene. Zum Beispiel gibt es auch in Deutschland einen Verein Lion e.V., der sich dem widmet, offene Sprachmodelle zu trainieren und diesen ganzen Prozess des Trainierens von künstlicher Intelligenz in einem offenen Ökosystem quasi zu realisieren. Wir haben in Deutschland natürlich auch ein Unternehmen Aleph Alpha, in Frankreich Mistral, die auch ein Open-Source-Sprachmodell veröffentlichen. Inzwischen sind diese Open-Source-Sprachmodelle holen stark auf und es kann sein, dass die auch in einigen Jahren vielleicht die kommerziellen Anbieter dann übertreffen. Und insbesondere ist es eben was, wie wir sicherstellen können, dass weniger Bias, dass wir Dinge nachvollziehbar machen, weil wir dort tatsächlich schauen können, mit welchen Daten sind diese Modelle trainiert, wie funktionieren die und haben dadurch viel mehr Einfluss und können das eben auch stärker nutzen. Und ich denke, das ist was wir in Europa noch stärker vielleicht nutzen können und ausbauen können, um da ein bisschen Gegengewicht vielleicht zu den anderen beiden Regionen in der Welt zu schaffen.
Weil Open Source heißt, dass man transparent macht und offenlegt, wie der Algorithmus funktioniert, wie diese Intelligenz gebaut ist. Und genau. Dann kann eben jeder das Wissen nehmen und auch weiterentwickeln.
Richtig. Und es wird eben auch demokratisiert, insofern, dass auch kleine Unternehmen, öffentliche Einrichtungen diese KI dann auch nutzen können und unabhängig nutzen können, eben von der Kontrolle von bestimmten Monopolisten, sage ich mal.
Was braucht man denn eigentlich zuerst? Braucht man zuerst die Fragen, die man beantwortet haben will? Oder braucht man zuerst Daten oder eine Plattform oder viel Rechenleistung?
Man braucht alle drei Sachen. Man braucht natürlich große Mengen an Daten. Das ist was sich gezeigt hat bei der KI. Die Durchbrüche in der KI wurden immer durch die großen Datenmengen eigentlich ermöglicht. Und durch das Internet, die Vernetzung, haben wir eben diese großen Datenmengen verfügbar. Man braucht natürlich auch diese Trainingsfragen. Also man muss natürlich, damit die KI Fragen beantworten kann, brauchst du viele Beispiele von existierenden Fragen und Antworten, aus denen sie dann lernt, wie sie auch weitere Fragen beantworten kann. Und wir brauchen natürlich auch große Rechenleistung. Da spielen eben diese GPUs, die speziellen Prozessoren, eine große Rolle, die in Taiwan produziert werden. Und da sind wir vielleicht ein bisschen im Hintertreffen, weil natürlich die großen Cloud-Anbieter da mehr Rechenleistung, Rechenkapazität haben. Aber wir haben natürlich in Deutschland, Europa auch öffentliche Rechenzentren an Universitäten und können versuchen, das zu nutzen, um da vielleicht dann auch mitzuziehen.
Welche Rolle spielen denn große Plattformen, die sozusagen immer Zugriff auf Live-Daten haben?
Ja, ich denke, das spielt sicher auch eine Rolle, wobei ich den Eindruck habe, dass wir eben, und es gibt eben Beispiele wie zum Beispiel Wikipedia, OpenStreetMaps, dass man solche Plattformen eben auch in einem offenen Ökosystem schaffen kann. Also ich denke, dass wir da auch die Möglichkeit haben, vielleicht Alternativen zu schaffen, offene Ökosysteme. Es kursiert ja auch so ein bisschen dieser Begriff der Data Spaces in der Europäischen Union. Eventuell könnte man sowas nutzen, um solche offenen Ökosysteme, Plattformen, Infrastrukturen zu schaffen, wo dann auch sich KI-Anwendungen entwickeln können.
Nehmen wir doch mal Ihr Haus, die Technische Informationsbibliothek in Hannover. Das ist die zentrale Fachbibliothek in Deutschland für Technik und Naturwissenschaften und Architektur. Sie machen ja auch so ein Modell oder Sie arbeiten an so einem Modell. Was soll das bewirken? Was soll das werden, wenn es fertig ist?
Richtig, wir arbeiten daran, die Flut an wissenschaftlichen Publikationen zu organisieren. Und zwar werden jedes Jahr 2 bis 3 Millionen neue wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Hunderte Millionen sind schon veröffentlicht in den letzten Jahrzehnten. Und das wird immer unüberschaubarer und Wissenschaftler ertrinken eigentlich in einer Flut an Publikationen. Und wir arbeiten an KI-Anwendungen, diese wissenschaftlichen Informationen auf neue Weise zu organisieren. Das heißt Open Research Knowledge Graph. Bei uns ist ein Dienst, den man schon nutzen kann, um Übersichten über den Stand der Forschung zu bestimmten Forschungsfragen zu generieren oder zu erstellen. Und dort ist es so, dass wir versuchen, die KI Hand in Hand mit den Experten, mit den Wissenschaftlern daran arbeiten zu lassen, diese Übersichten über die Forschungsfragen zu erstellen, weil die KI alleine diese Aufgabe nicht bewältigen kann, weil es dort doch man dann teilweise vielleicht Halluzinationen gibt, die auftauchen, inkorrekte Informationen. Also wir wollen das eben in diesem Peer-Review-Prozess mit der Expertise der Wissenschaftler zusammenbringen, um dann besonders hohe Qualität zu erreichen.
Was sind Halluzinationen?
Ja, das gerade eben bei der generativen KI, die ja auf statistischen Mustern basiert, dass dort eben dann Dinge generiert werden, die nicht den Fakten entsprechen. Wenn man zum Beispiel ein Sprachmodell ChatGPT nach einem Lebenslauf von Professor Auer fragt, dann kommt da auch was raus. Einiges davon stimmt, aber vieles stimmt auch nicht so richtig, weil die Fakten dann doch durcheinander gebracht wurden. Und es gab sogar auch Versionen von Sprachmodellen, da konnte man nach einem Skandal von Professor X fragen und der hat eine lange Geschichte erzählt, was es da an wissenschaftlichen Missbrauchsvorwürfen gab. Das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich, wenn ein Skandal und Professor, dass dann bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Plagiarismus, in der Presse auftauchen, mit diesen Daten ist die KI trainiert und antwortet dann auf solche Fragen entsprechend. Aber das sind eben dann Halluzinationen, die nicht auf Fakten basieren.
Also ein gutes Training für eine KI sähe so aus, dass man falsche Informationen, Fehler rausnimmt und dann würde eine generative KI, also eine, die selbst auch dann lernt, die würde dann keine Fehler oder diese Fehler nicht mehr machen?
Doch, generative KI wird meiner Meinung nach immer halluzinieren. Man kann natürlich versuchen, ihr das beizubringen, das weniger zu machen. Also die neuen Versionen von ChatGPT zum Beispiel, da wurden schon versucht, viele dieser Fehler so ein bisschen abzutrainieren. Aber komplett vermeiden lässt sich das nicht, weil es eben, glaube ich, inhärent in diesem Modell der statistischen Analyse verbunden ist. Wir arbeiten deswegen gerade bei dem Open Research Knowledge Graph daran, so generative KI-Ansätze mit symbolischer Repräsentation zu verbinden. Und symbolische Repräsentation ist also eine Art, das Wissen auf eine Weise zu repräsentieren, dass wir Menschen das auch nachvollziehen können. Das ist dann ein Wissensgraph, wo man eben in dem Graph sich anschauen kann, welche Beziehungen gibt es in den Daten, wie hängen die zusammen. Und das kann man tatsächlich dann überprüfen, kuratieren, verifizieren. Und im Zusammenspiel mit einer generativen KI kann man dann versuchen, diese Halluzinationen zu vermeiden und zu reduzieren. Alleine mit den neuronalen Modellen wird das meiner Meinung nach nicht gelingen. Wir brauchen also so eine Kombination von neuronalen und symbolischen KI-Ansätzen, um beides zu verbinden.
Also so eine Art menschliche KI-Polizei. Wer darf denn die Daten nutzen, die Sie haben oder die Sie so verknüpfen, dass sie zugänglich werden? Man kann sich auch vorstellen, dass das ein riesengroßes Geschäft sein kann.
Ja, es gibt natürlich auch kommerzielle Anbieter, Startups, mit denen wir da in gewisser Weise konkurrieren. Wir halten es aber für sehr wichtig, dass gerade in der Wissenschaft eben wissenschaftliche Informationen frei zugänglich sind, entsprechend den Open Science Prinzipien. Wir arbeiten ja auch in Deutschland sehr viel daran, zum Beispiel an dem Projekt DEAL, dass mehr wissenschaftliche Publikationen als im Open Access verfügbar sind. Ja, das sind also so Dinge, an denen wir arbeiten, wo es natürlich auch ein Spannungsfeld mit wissenschaftlichen Verlagen zum Beispiel gibt, die Copyright oft auf Artikeln haben. Und ja, das versuchen wir so ein bisschen, die Bedeutung vielleicht von Open Science Ansätzen in dem Gebiet zu verstärken.
Funktioniert es denn? Also ich meine, Universitätsbibliotheken haben zwar viele Artikel, viele Fachartikel, viele Bücher, viele Magazine, aber das gehört ihnen ja nicht. Das ist ja geistiges Eigentum von anderen. Können Sie damit umgehen?
Teils. Wir haben oft auch die Möglichkeit, natürlich Text- und Data-Mining auf, gerade für Forschungszwecke, auch auf wissenschaftlichen Publikationen zu machen. Wir sind aktuell ein bisschen in der Diskussion da mit den Verlagen, ob jetzt solche KI-Training von KI-Modellen da auch drunter fällt. Ich würde sagen ja, weil Text- und Data-Mining und KI lassen sich nicht voneinander trennen. Aber Verlage sind da manchmal anderer Meinung. Es gibt allerdings eben diese Open-Access-Bewegung und auch natürlich viel, es nennt sich Green Open Access. Das bedeutet, dass Wissenschaftler ihre eigenen Publikationen und die letzte Version, die sie selbst erstellt haben, eben in einem offenen Repositorium zur Verfügung stellen. In der Informatik und einigen anderen Wissenschaftsgebieten ist Archive da zum Beispiel sehr verbreitet, wo wir auch dran beteiligt sind als TEB. Und da sind Millionen von Publikationen frei verfügbar. Und auf diese Weise können die dann entsprechend auch genutzt werden. Man braucht natürlich auch nicht immer den kompletten Volltext einer Publikation. Manchmal reicht auch schon das Abstract oder man kann aus dem Titel auch schon einige Informationen rauslesen, die helfen, die Publikation einzuordnen oder zu kategorisieren und es damit den Wissenschaftlern zu erleichtern, dann Zugang oder einen Überblick über den Stand der Forschung in dem Gebiet zu bekommen.
Geht es da immer nur um den Stand der Forschung oder geht es auch um mehr? Also kann man sich auch vorstellen, dass man aus dem Vorhandensein von Daten oder einem fast vollständigen Überblick über Daten zu einem bestimmten Gebiet auch neues Wissen einfach entsteht?
Absolut, ja. Unsere Vision ist eigentlich, dass wir ähnlich wie wir zum Beispiel Wikipedia haben, was das enzyklopädische Wissen der Welt organisiert, mit unserem Open Research Knowledge Graph das Forschungswissen der Welt organisieren und dass auf diese Weise es dann möglich ist, auch bestimmte Zusammenhänge zu erkennen, indem man die Wissenschaft als Ganzes analysieren kann oder übergreifend Disziplinen, übergreifend interdisziplinär neue Zusammenhänge erkennt, die heutzutage in dem Rauschen der vielen Publikationen einfach in dem großen Menge an Text untergehen. Ja, das ist unsere Langfristvision und da arbeiten wir dran.
Und welche Wissenschaften würden davon besonders profitieren? Welche Problemlagen würden damit besonders gut handelbar werden?
Ich denke, es sind natürlich Wissenschaftsgebiete, wo es wichtig ist, einen Überblick zu bekommen. Ich habe den Eindruck, es ist fast in allen Wissenschaftsgebieten heutzutage notwendig, dass wir besser einen Überblick haben, dass wir besser synthetisieren, dass wir verschiedene quasi Beiträge aus verschiedenen Artikeln besser zusammenführen können. Aber natürlich ist was sind gesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel die Ziele der UNO, was Klimawandel, Energie, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, sozialer Ausgleich, auch Zusammenhalt der Gesellschaft. Also das sind alles so Themen, wo man, denke ich, aus vielen verschiedenen Gebieten Wissen und Informationen, Daten auch zusammenführen muss. Und ich denke, diese Fragestellung wird da besonders von profitieren.
Und das heißt, dass also sozusagen die Klimawissenschaft oder der Klimawandel als besonders komplexes Problem eben besser durchleuchtet würde und besser erkennbar wäre, auch wissenschaftlich, aber würden auch die Probleme besser gelöst werden dann? Also kann die KI beitragen, dass man neue Pfade zur Problemlösung dann auch sieht?
Ich denke ja. Also es würde uns helfen, natürlich auch schneller einen Überblick zu bekommen, auch die wissenschaftlichen Prozesse effizienter zu machen. Natürlich ist es so bei den ganz großen Fragestellungen, wir haben das auch in der Pandemie gesehen, da werden sehr viele Ressourcen investiert und es arbeiten wahnsinnig viele Wissenschaftler dann daran, diese Probleme zu lösen und dann gelingt es uns auch. Aber ich denke, dass wir dort effizienter arbeiten können in gewisser Weise und vielleicht auch schneller dann neue Zusammenhänge erkennen können und uns dann gelingt, vielleicht einige Fehler zu vermeiden auf dem Weg, die heute entstehen, dass wir eben in dieser Flut an Daten, Wissen und Informationen oft so ein bisschen verloren sind und ertrinken.
In der Krebsforschung macht man das ja schon nicht in ganz großem Stil, aber doch in bemerkbar in der personalisierten Medizin, wo man eben guckt, welche medizinischen Aufsätze gibt es für einen bestimmten Typ von Patienten, Patientinnen mit einer bestimmten Krebserkrankung, mit einer bestimmten zusätzlichen Disposition, mit ähnlichen Blutwerten und ähnliches. Und dann lässt man die KI empfehlen, wie die Therapie für diesen speziellen Patienten dann am besten aussehe. Ist das etwas, wo dann in Zukunft der Mensch, der Arzt, gar nicht mehr erforderlich ist, sondern der muss nur noch den Stick einstellen und die KI sagt dann, was der richtige Weg ist?
Ich denke, der Arzt wird immer erforderlich sein, insbesondere auch, weil wir ja den Patienten auch Empathie zeigen müssen. Wir müssen die Therapien vermitteln, erklären. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, aber natürlich auch die KI in gewisser Weise zu kontrollieren. Wir müssen daran arbeiten, die Dinge nachvollziehbar zu machen, quasi transparent zu machen, warum eine KI bestimmte Therapieempfehlungen zum Beispiel gibt. Und das sind noch große Herausforderungen, die wir heute noch nicht so gelöst haben und wo gerade eben diese generativen KI-Ansätze Schwierigkeiten haben. Und das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen und wo ich denke, der Arzt auch in der Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Einerseits vielleicht auch das Wissen zu kuratieren, die Entscheidung nachzuvollziehen und auch zu hinterfragen und in bestimmten Fällen dann einzuschreiten.
Kann denn ein Mensch überhaupt so viel wissen wie eine KI? Also was sind die Kriterien, nach denen Menschen dann, Sie sprechen ja eigentlich über sowas wie eine Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Und was sind dann die Besonderheiten des Menschen? Wissen kann es ja nicht mehr sein. Urteilsvermögen beruht aber doch immer auf Wissen.
Ja, ich denke, dass dieser Peer-Review-Prozess, also das Zusammenspiel von KI und Mensch, genau wie uns Menschen natürlich auch Fehler passieren, so wird das, ist das eben auch, kann das bei KI-Anwendungen sein. Und deshalb ist, glaube ich, dieser menschliche Check, glaube ich, eine sehr wichtige Instanz noch zusätzlich. Und gerade eben auch zu hinterfragen, ist das, was eine KI empfohlen hat und welche Gründe oder Entscheidungsgrundlagen sie da einbezogen hat, ist das sinnvoll, macht das Sinn oder gibt es auch andere Alternativen?
Sie haben eben gesagt, oder Sie haben eben den Turing-Test erwähnt, also dass in dem Moment, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ob ein Mensch oder eine Maschine antwortet, hat die Maschine wirklich diesen Test bestanden und dann ist künstliche Intelligenz der natürlichen Intelligenz besonders nahe. Kann denn künstliche Intelligenz auch lachen?
Ich denke nicht, wie wir Menschen. Künstliche Intelligenz kann das sicher imitieren, ja, ich denke, wobei ich auch nicht den Eindruck habe, dass wir Menschen so ganz speziell sind. Also ich vermute oder habe so die intuitive Vermutung, dass wir als Menschen, wir haben natürlich auch ein neuronales, unser Gehirn ist ein neuronales Netz, ja, wo Neuronen miteinander verbunden sind und KI funktioniert da im Prinzip ähnlich und kann natürlich dann auch viele Dinge von uns lernen, wobei es eben bestimmte Dinge wie Empathie, Kreativität gibt, wo wir auf alle Fälle der KI überlegen sind, gerade auch in dem Umgang von Menschen miteinander. Und das kann ja dann in der Zukunft mehr Bedeutung gewinnen und wenn die KI die Dinge erledigen kann, die sie uns abnehmen kann.
Und wenn wir dann das erste Mal zusammen mit der KI gelacht haben, geht es auch irgendwie wahrscheinlich allen gar nicht mehr so schlecht mit dem Gedanken daran, dass die KI im Augenblick sich so fundamental weiterentwickelt. Dankeschön, Herr Auer.
Klingeln.
Ja, und das war jetzt Tonspurwissen in dieser Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Herzlichen Gruß, Ihre Ursula Weidenfeld.